Lieber Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort geschenkt hast, dass wir dein Wort, deine Worte auch in schriftlicher Form haben, wo wir uns immer wieder darauf stützen können und sehen, wie du bist, wie gut du zu uns bist, wie du Gedanken der Rettung für die Menschen hast. Und wie du mit jedem in Beziehung leben möchtest. Ich danke dir, dass du anders bist als jegliche animistische Religion, dass es dir immer ums Herz geht und nicht um ein Ritual. Und Herr, wir bitten dich jetzt, dass du unsere Herzen öffnest für dein Wort, dass du uns durch deinen Geist dein Wort ins Herz hineinträgst. Und dass es uns verändert und prägt. Herr, wirke du unter uns. Amen. Ich bitte euch nochmal stehen zu bleiben. Das Volk Israel ist auch damals gestanden, als dieses passiert ist. Ich lese aus Nehemia 7, Vers 72 bis 8, Vers 12. Als der siebte Monat herankam und die Israeliten sich in ihren Städten niedergelassen hatten, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie baten den Schriftgelehrten Esra, das Gesetzbuch des Mose zu holen, das der Herr Israel gegeben hatte. So brachte der Priester Esra am ersten Tag des siebten Monats das Gesetzbuch vor die Versammlung aller Männer und Frauen und aller Kinder, die das Gehörte verstehen konnten. Vom frühen Morgen bis zum Mittag las er auf dem Platz vor dem Wassertor den Männern, Frauen und Kindern, die es verstehen konnten, laut daraus vor. Und das ganze Volk hörte der Vorlesung des Gesetzbuches aufmerksam zu. Der Schriftgelehrte Esra stand auf einer hölzernen Plattform, die eigens für diesen Zweck errichtet worden war. Zu seiner Rechten standen Matitja, Schema, Anaja, Uria, Hilkia und Masia, zu seiner Linken Pedaja, Michael, Malkia, Haschum, Haschbadana, Sicharia und Meschullam. Das ganze Volk sah, wie Esra die Schriftrolle öffnete, denn er stand höher als das Volk. Als er sie öffnete, standen alle auf. Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete: Amen, Amen. Und alle hoben die Hände zum Himmel, dann knieten sie sich nieder und mit dem Gesicht zur Erde beteten sie den Herrn an. Daraufhin belehrten die Leviten Jeschua, Bani, Scherebia, Jamin, Akkub, Schabetai, Hodia, Maaseia, Kelita, Asaria, Josabad, Hanan und Pelaja, das Volk über das Gesetz, während die Leute an ihrem Platz stehen blieben. Sie lasen abschnittsweise aus dem Gesetzbuch Gottes vor, erklärten die Bedeutung und halfen so dem Volk, die vorgelesenen Passagen zu verstehen. Und der Statthalter Nehemia, der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zu allen: Heute ist ein heiliger Tag für den Herrn, euren Gott. Weint also nicht. Und trauert auch nicht. Denn alle Menschen hatten geweint, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Nehemia fuhr fort: Geht und feiert ein Fest mit köstlichen Speisen, mit köstlichen Essen und süßen Getränken. Und teilt eure Speisen mit denen, die nichts vorbereitet haben. Denn dies ist ein heiliger Tag für unseren Herrn. Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Zuflucht. Auch die Leviten beruhigten das Volk und sagten: Still, seid doch nicht traurig, denn dies ist ein heiliger Tag. Da machten sich die Leute auf den Weg zu einem großen Festmahl, bei dem sie aßen und tranken und ihre Speisen miteinander teilten, weil sie die Worte verstanden hatten, die ihnen gesagt worden waren. Amen. Soweit Gottes Wort, bitte setzt euch doch wieder. Wir befinden uns im Jahr 458 vor Christus und stehen auf dem Jerusalemer Rathausplatz. Alle Menschen, alle Leute aus Jerusalem und der Umgebung haben sich versammelt. Männer und Frauen, Großeltern und Kinder. Gemeinsam haben sie die Mauern der Stadt in mühsamer Kleinarbeit und auch gegen viel Widerstand von feindlich gesinnten Menschen wieder aufgebaut. Sie waren während der Bauphase an Jerusalems Mauern zusammengewachsen. Sie wurden Bauexperten, aber in Fragen des Glaubens, da waren sie weitestgehend Analphabeten. Und doch hatten sie eine Sehnsucht. Ihnen dämmerte, dass ihre Identität, also das, was sie als Volk ausmacht, eben nicht nur in den Stadtmauern und ihrer gemeinsamen Sprache liegt, sondern in ihrem Glauben an den einen Gott, der sie als Volk erwählt hatte und durch die Tora in der Vergangenheit schon zu ihnen geredet hat. Mir fiel auf, dass die Initiative für dieses Treffen vom Volk und nicht von den Leitern ausging. Die Mauerbaugemeinschaft, die ist wie ein ausgedörrter Schwamm und ruft: Bringt uns das alte Gesetzbuch. Les uns daraus vor, erklärt uns die heiligen Schriften. Wir brauchen Gottes Wort. Wir wollen wissen, woher wir kommen und wohin wir gehen. Wir wollen hören, was uns unser Gott zu sagen hat und wie wir leben sollen. Es wird in diesem Text nicht gesagt, warum das Volk Gottes endlich wieder hungrig nach Worten von Gott war. Über hunderte von Jahren war das nicht so, aber jetzt ist die Zeit vorbei und das ist ein Festtag. Heilige Neugier über Gottes Wort ist endlich wieder da. Sie wollen hören, was Gott zu den Vätern gesagt hat. Sie wollen hören, was noch heute für sie gilt. Sie wollen sich von Gottes Wort bewegen lassen. Wie ist das bei dir, wenn du eine kurze Bestandsaufnahme bei dir machst? Hast du noch Hunger nach Gottes Wort? Hat dich diese heilige Neugier, wie hier beim Volk Israel, auch wieder ergriffen? Hat sie dich neu ergriffen? Oder hat sich bei dir eher Resignation und Gleichgültigkeit gegenüber Gottes Wort eingenistet? Und dann ist da Esra. Esra ist ein Schriftgelehrter. Er war erst vor kurzem aus dem persischen Exil nach Jerusalem mit einer Vollmacht des persischen Königs gezogen. Gott hat Esra und vermutlich 5000 weitere Juden auf einer mühsamen, viermonatigen Reise vor Räubern und vor Feinden bewahrt. Jetzt ist er in Jerusalem. Was macht er dort? Was macht ein Schriftgelehrter in Jerusalem? Schriftgelehrte, das waren jüdische Männer, die normalerweise im Tempel Dienst taten und vor allem das Gesetz erklärten. Den Schriftgelehrten haben wir es auch zu verdanken, dass wir Zugang zu den alten Schriften der Tora haben. Sie haben sie immer wieder abgeschrieben und ausgelegt. Sie haben mit großem Fleiß an der Heiligen Schrift gearbeitet. Über Esra heißt es an einer anderen Stelle: Er hatte beschlossen, das Gesetz des Herrn zu studieren, ihm zu gehorchen und Israel in Satzung und Recht zu unterweisen. Esra ist ein gottesfürchtiger Mann. Er liebt Gott. Und weil er Gott liebt, liebt er auch sein Wort. Das Gesetz und die Satzungen hatte Gott dem Bundesvolk Israel geschenkt. Esra wusste, am Anfang von allem steht das Hören und Studieren. Das Gehörte wird aber erst vollständig, wenn es sich mit Gehorsam verbindet. Im Wort Gehorsam, da steckt ja schon das Hören auch mit drin. Der Hörende wird aufgefordert, sich unter das Wort zu stellen und sein Leben danach auszurichten. Das Volk ist bereit, Esra ist bereit und auch Gott ist bereit. Aber trotzdem merken wir, da gibt es eine Lücke zwischen Gott und seinem Volk, weil das Volk sein Gesetz nicht mehr kennt, haben sie über Jahre gottlos gelebt und gehandelt. Darüber hinaus haben sich die Juden damals auch von der hebräischen Sprache, in der die Tora geschrieben war, entfernt und sie kommunizierten in der Zwischenzeit in Aramäisch miteinander. Also der Text, den sie nun gehört haben, war in dem doppelten Sinn eine Fremdsprache für sie. Aber sie wollten, dass die Kluft überbrückt wird. Und Esra und die Leviten sind dabei wie eine Brücke. Esra liest vor, was Gott angeordnet hat, und die Leviten übersetzen aus dem Hebräischen ins Aramäische und erklären gleichzeitig, was die Worte bedeuten und wie man sie anwenden kann. Ich glaube, Gottes Wort zu lesen ist für Anfänger und oft auch für langjährige Christen wie das Erkunden einer fremden Stadt. Ich kann zwar erste eigene Schritte gehen, aber um die gesamte Bedeutung zu verstehen, um Kultur und Bauwerke und Menschen besser zu verstehen, brauche ich für eine fremde Stadt einen Fremdenführer. Die Bibel sagt uns, dass der Heilige Geist unser wichtigster Fremdenführer ist, der uns das Wort Gottes erklären möchte. Vorhin haben wir dafür gebetet, dass uns der Heilige Geist hilft, das Wort Gottes zu verstehen. Er beleuchtet Worte aus der Bibel und bringt sie zum Klingen. Viele von euch könnten vermutlich das bestätigen oder darüber berichten, wie auf einmal ein Wort, das ihr vielleicht schon 5-mal gelesen habt oder 10-mal, wie es auf einmal beleuchtet wird und für euch eine besondere Bedeutung bekommt. Der Heilige Geist, der spricht zu unseren Herzen. Aber der Heilige Geist hat auch andere Helfer. Er hat Helfer, die ihm wie so eine Art Fremdenführer-Helfergruppe auch zu Diensten stehen und die Leuten, die noch keine Erfahrung in der Stadt Gottes haben, noch keine Erfahrung in diesem fremden Buch haben, die ihnen helfen. Hier in unserem Text sind das die Leviten. Sie sind gute Fremdenführer für die Menschen in Jerusalem. Die Auslegung geschah nicht nur durch einen Einzelnen, sondern durch eine Gruppe von Leviten. Ich vermute, wir können das aus dem Text nicht ganz genau sehen, aber dass sie sich auch unter das Volk gemischt haben und vielleicht in etwas kleineren, überschaubaren Gruppen das Wort erklärt haben und auch Rückfragen ermöglicht haben. Für die Fremdenführer war klar, das Wort soll nicht nur gehört, sondern auch verstanden werden. Zum Verstehen gehört für mich auch immer wieder die Möglichkeit, eine Rückfrage zu stellen. Das Wort Gottes in Verbindung mit dem Geist Gottes und den Erklärungen der Leviten, das bewegt die Menschen. Auch ich hatte meine Fremdenführer. Ich habe es euch vorhin erzählt, die Eltern von meinen beiden Freunden, die haben mich in die für mich sehr fremde Welt Gottes eingeführt. Die haben mir erklärt, warum Jesus so eine zentrale Rolle spielt, warum er der Retter ist, wie das zusammenhängt mit den alten alttestamentlichen Schriften, die Prophezeiungen, all das haben sie mir langsam erklärt. Und ich konnte mir ein Bild davon machen. Durch ihre Hilfe von Kurt und Trudel, so hießen die beiden, da habe ich die Welt der Bibel kennengelernt und bin zum Glauben durchgedrungen, bin zum Leben, zum wahren Leben mit Jesus durchgedrungen. Und in den letzten 30 Jahren meines Lebens haben mich immer wieder kompetente Fremdenführer auch an die Hand genommen. Und in der Zwischenzeit wurde ich selber zum Fremdenführer ausgebildet und ich bin jedem Einzelnen dankbar, der mir in der anfangs sehr fremden Welt Gottes für mich dort ein Fremdenführer war. Seit 15 Jahren bin ich jetzt Mitarbeiter der weltweit agierenden Bibelliga und die Bibelliga arbeitet natürlich auch mit diesem Fremdenführermodell. Vorhin im Film, wer genau hingehört hat, der hat gehört, wie wir unsere Kleingruppen nennen. Wir nennen sie Philippusgruppen. Das geht natürlich auf ein biblisches Vorbild zurück, nämlich aus den Philippus, auf den Philippus aus der Apostelgeschichte. Philippus begegnet dem äthiopischen Kämmerer, der extra von Äthiopien nach Jerusalem gereist ist, um mehr über den Gott der Juden kennenzulernen. Und wird vermutlich dort auch erstmal abgewiesen, weil er vermutlich kein Jude war. Wenn er einer war, dann war er, weil er ein Kastrat war, durfte er auch nicht rein in den Tempel. Das war denen verboten. Also er wurde erstmal gar nicht so freundlich empfangen. Aber er hat trotzdem, weil ihn der Gott der Juden fasziniert hat, er hat eine Schriftrolle gekauft. Er war wohlhabend. Damals gab es noch die Bücher nicht für jeden verfügbar. Und er hat auf seinem Heimweg in dieser Schriftrolle gelesen. Und er kam an Passagen, die waren für ihn einfach nicht verständlich. Er hat im Buch des Jesaja gelesen und da war eine Prophezeiung und die verstand er nicht. Und Gott sendet den Philippus und er stellt ihm die berühmte Frage: Verstehst du, was du liest? Ich bin da nicht weitergegangen, wir sind noch bei den Fremdenführern. Genau, jetzt sind wir bei den Philippusgruppen. Das Bild habt ihr vorhin auch schon im Film gesehen. Verstehst du, was du liest? Das ist die berühmte Frage. Und er sagt, nein, aber ich würde es gerne verstehen. Und er erklärt ihm, dass diese Prophezeiung aus dem Buch Jesaja auf Jesus hin eine Prophezeiung ist. Und es heißt dann, er erklärt ihm, ausgehend von dieser einen Schriftstelle, erklärt er ihm das gesamte Evangelium. Und so ist das mit den Philippusgruppen auch. Diese Gruppe, die hat sich wirklich an diesem Tag zum allerersten Mal getroffen. Die Renu, hier, ich glaube, der kann sogar pointen, oder? Geht das? Na, ist egal. Doch, da, genau. Die Renu und ihr Mann, das war das allererste Mal, dass sie eine Kleingruppe geleitet hat. Sie war auch ein bisschen schüchtern. Wir hatten im Film ja auch gehört, der Pastor Bunju hat ihr geholfen, auch bei den Nachbarn sie einzuladen. Und da war sie einfach nur ein bisschen befangen. Aber sie hat jetzt das allererste Mal mit diesen 9 Frauen, oder sind es 8? 8 Frauen, glaube ich, hat sie das allererste Mal eine Bibelgruppe gemacht. Und man sieht, vorhin hat man es im Film auch gesehen, sie hat erst ein Bilderbuch gehabt. Sie hat ein Bilderbuch gehabt, um Begriffe der Bibel mit Bildern darzustellen. Also der erste Schritt war noch gar nicht, die hat vorhin gesagt, wir brauchen in Thailand Übersetzungsarbeit. Wenn wir gleich mit schwierigen Texten beginnen, dann steigen viele aus. Also wir fangen ganz langsam an, auch entsprechend dem Vorwissen, was die Leute haben oder eben nicht haben. Und wir nennen das Philippusgruppe, weil wir die Notwendigkeit sehen, dass ein Fremdenführer sie in die Welt Gottes, in die Welt der Schrift hineinführt. Und dann ist es bei dieser Gruppe zum Beispiel passiert, als wir dort waren, hat keiner von denen, von den Frauen, die dabei waren, hatte eine Verbindung zu Jesus. Keine von denen folgte Jesus nach. Keine hat überhaupt jemals in der Bibel gelesen. Als ich jetzt vor ein paar Wochen wieder mit unserem Leiter gesprochen habe, hat er gesagt, wir freuen uns so, 3 von den Frauen haben schon Jesus in ihr Leben aufgenommen. Bei den anderen beten wir dafür, dass es weiter passiert. Aber 3 von den Frauen haben schon gesagt, wir wollen Jesus nachfolgen. Jesus hat unser Herz erobert. Ein heiliger Moment. Genauso hatten auch die Menschen in unserem Text einen heiligen Moment. Es wird von den Menschen gesagt, dass sie vom frühen Morgen bis zum Mittag über Stunden der Vorlesungen und Erklärungen der Heiligen Schrift aufmerksam zuhörten. Die öffentliche Lesung hat ihre Wirkung. Gottes Wort erreicht und bewegt das Herz der anwesenden Frauen und Männer. Sie waren beschämt. Sie waren voller Trauer über ihre eigene Gottlosigkeit. Ihnen wurde klar, dass sie falsch gelebt hatten. Gottes Wort hat sie zur Umkehr bewegt. Ihre Reue wird jetzt durch Tränen sichtbar. Der Text sagt, dass sie geweint haben. Doch die Tränen der Reue sind an diesem Tag nicht das Letzte. Sie sind unverzichtbar auf dem Weg zu Gott. Aber das Evangelium endet nicht mit Trauer. Die Traurigkeit über die eigene Sünde, die soll eben nicht in der Hoffnungslosigkeit, soll nicht in der Depression enden. Nein, nach der Trauer ist die Freude die einzig angemessene Antwort auf Gottes Erbarmen mit uns. Nehemia fordert unverzüglich dazu auf, der Freude auch jetzt ein konkretes Gesicht zu geben. Es soll ein Fest gefeiert werden. Alle sollen dabei sein. Die Köstlichkeiten werden geteilt. Empfangene Güte Gottes kann nicht nur alleine konsumiert werden. Sie drängt zum Nächsten. Nehemia macht klar, dass die Freude an Gott wie ein Zufluchtsort oder eine Burg für seine Leute ist, für Gottes Leute ist. Freude an Gottes Treue, Freude an dem, dass seine Treue immer größer ist als unsere Untreue. Freude an seiner Liebe, Freude an seiner Gegenwart. Und last not least, Freude an seinem Wort. Es heißt hier am Ende des Textes, da machten sich die Leute auf den Weg zu einem großen Freudenfest, bei dem sie aßen und tranken und ihre Speisen miteinander teilten. Warum? Weil sie die Worte verstanden hatten, die ihnen gesagt worden waren. Freude bricht sich Bahn, weil die Menschen auf dem Rathausplatz in Jerusalem endlich die Worte Gottes verstanden hatten. Das Volk Gottes wurde über die Fremdenführerdienste von Esra und den Leviten reich beschenkt. Amen. Ich habe noch einen kleinen Nachtisch mitgebracht mit 4 Fragen und ich lade euch ein, in den nächsten Minuten über diese Fragen nochmal in der Stille nachzudenken. Und ich würde diese Zeit dann mit einem Gebet abschließen. Die erste Frage lautet, welche Menschen in meinem Umfeld waren oder sind für mich wichtige Fremdenführer? Und diese Frage würde ich gleich mit der zweiten Frage verknüpfen. Wie kann ich diesen Personen heute oder in den nächsten Tagen dafür danken? Überlegt mal, wer war für euch ein wichtiger Fremdenführer? Oder ist es vielleicht bis heute? Hast du ihnen schon mal Danke gesagt? Dann die Frage, die ich vorhin schon mal gestellt habe. Wie steht es aktuell um meinen geistlichen Hunger? Mit welchen Menschen habe ich derzeit regelmäßig einen fruchtbaren Austausch über Gottes Wort? Und noch die letzte Frage. Wo kann ich selber die Rolle eines geistlichen Fremdenführers einnehmen? Ich vermute, viele von euch sind dazu in der Lage. Ich vermute, viele von euch sind schon einige Zeit mit Jesus unterwegs. Und wo könntet ihr selber ein Fremdenführer für andere sein? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Denkt doch mal über die 4 Fragen nochmal nach und dann schließe ich nach 2 Minuten mit einer Gebetszeit noch ab.